Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Herzlich willkommen zu einer Streitfrage, die in diesen Tagen provozierend klingen mag. Das glücklichste Volk der Welt hält die Freude an. Der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper, hat den Satz vor 30 Jahren geprägt. Am Tag nach der Grenzöffnung vom 9. November sprach Momper vor dem Bundesrat in Bonn und sagte dort, heute Nacht waren die Deutschen das glücklichste Volk der Welt. Für ihn gilt das übrigens auch heute noch. Viele Ostdeutsche sehen das anders, fühlen sich zurückgesetzt, immer noch als Deutsche zweiter Klasse, beklagen die mangelnde Würdigung ihrer Lebensleistung. Jedenfalls gibt es massive Unterschiede in der Bewertung der damaligen Ereignisse, wie hier zu hören ist.
Das kommt der Definition eines Wunders ziemlich nahe. Die Menschen jenseits der Grenze im Osten verloren die Angst und sie erhoben sich. Ein Imperium fiel, ohne Gewalt, friedlich, über Nacht. Die Mauern fielen wie die Grenzen und alle, die es erlebt haben, werden ein Leben lang mit Rührung und mit Stolz an diese Sternstunde der Menschheit denken in diesen Tagen vor genau 30 Jahren. Und sie werden, sie müssen, sie dürfen den Menschen in Leipzig, in Dresden und in Berlin für immer dankbar sein.
Am Tag der Deutschen Einheit haben sie den ersten Betrieb, die Pendlerkornwerke in Radeberg, liquidiert. Völlig klar und logisch, aber es war natürlich ein Schock für die Ostdeutschen. Jeder Ostdeutsche kannte diese Kameras, das kaufte man, legte man sich in den Schrank, das war ein Wert. Und plötzlich war das alles nichts mehr. Da kamen die Bilder, dass diese Kameragestelle alle auf einem großen Haufen Schrott lagen. Viele Ostdeutsche waren das Synonym, das sind wir.
Das waren Lukas Bärfuß, der Schweizer Dramatiker und frisch gekürte Büchner-Preisträger in seiner Preisrede vor wenigen Tagen, und Detlef Scheunert, das erste ostdeutsche Mitglied im Vorstand der Treuhandgesellschaft über die Wiedervereinigung. Das glücklichste Volk der Welt hält die Freude an. Darüber streiten die Künstlerin, Autorin und Kulturarbeiterin Elske Rosenfeld. Sie hat das Projekt Palast der Republik im Haus der Berliner Festspiele in diesem Frühjahr kuratiert, ein Festival für Gegenerzählungen. Sie ist Mitglied im Kuratorium der Stiftung Haus der Demokratie und Menschenrechte und forscht in unterschiedlichen Feldern zur Dissidenz in Osteuropa und zu den Ereignissen 89-90. Und Professor Dirk Hoffmann, Historiker am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Er hat viel über die frühen Jahre der DDR geforscht und leitet einen über mehrere Jahre angelegtes Forschungsprojekt zur Rolle und zur Geschichte der Treuhandanstalt. Hallo an Sie beide nach Berlin.
Hallo, ich grüße Sie.
In der Streitkultur bekommen Sie beide jeweils maximal eine Minute Zeit für Ihre These. Bitte, Frau Rosenfeld, hält die Freude über die Wiedervereinigung an?
Ja, ich persönlich habe mich ja über der Wiedervereinigung eigentlich nie gefreut. Ich gehörte 89-90 zu Leuten, die sich quasi mit der Bürgerbewegung sehr stark identifiziert haben, die damals sozusagen als Erste auf der Straße waren und die natürlich zunächst nicht für diese Wiedervereinigung demonstriert haben, sondern für einen sogenannten dritten Weg oder sagen wir mal eine zumindest eigenständigere und gleichberechtigteren Weg in eine mögliche Annäherung der deutschen Staaten auf Grundlage auch der Erfahrung des Staatssozialismus und seines Scheiterns. Dann hänge ich ein bisschen an den Begriff Volk. Wer ist das? Und wer in diesem Volk konnte sich damals schon auch nicht besonders über diese Wiedervereinigung freuen? Ich denke da an die Migrantinnen in Ost und West. Und drittens würde ich gerne noch auch die Frage stellen, wie glücklich tatsächlich die Leute, die, wie es mal heißt, für diese Wiedervereinigung gestimmt haben bei der Volkskammerwahl im März, tatsächlich über den dann eingeschlagenen Weg waren.
Danke sehr, Elske Rosenfeld. Ihre Antwort bzw. Ihre These, Dirk Hoffmann.
Ja, der Mauerfall, die friedliche Revolution und die deutsche Einheit sind glückliche Momente in der wechselvollen Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Dass die friedliche Revolution friedlich geblieben ist, war für die Zeitzeugen bis zum Abend des 9. Oktober 1989 ungewiss. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Montagsdemonstration in Leipzig wussten nicht, ob die Staatsmacht zurückschlagen würde und sozusagen die Proteste im Keim ersticken würde mit Gewalt wie am 17. Juni 1953 oder wenige Monate zuvor wie auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Die deutsche Einheit wurde zustimmend begleitet, nicht nur von den vier Siegermächten, sondern auch von allen europäischen Nachbarn. Auch das ist nicht selbstverständlich und auch eine glückliche Fügung angesichts des Beginns des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland und der deutschen Verbrechen, insbesondere auch des Holocaust an den europäischen Juden. Alles andere als selbstverständlich und insofern durchaus eine glückliche Fügung.
Nun haben wir an Ihren beiden Thesen auch schon gesehen, was in den O-Tönen zu hören war, nämlich einfach zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Die eine sozusagen etwas von außen, die andere von innen guckend. Frau Rosenfeld, Sie wünschten sich den dritten Weg. Warum ist Ihrer Meinung nach so wenig geschehen, um das möglich zu machen? Was waren die Gründe, dass dieser Weg nie gangbar war?
Naja, das war ja kein vorgezeichneter Weg, den man nur hätte sozusagen implementieren müssen. Es wusste ja im Prinzip keiner, wie man aus diesen Ruinen eines staatssozialistischen Projektes wieder sozusagen die Kraft, aber auch einen konkreten Vorschlag entwickeln sollte, wie das anders gehen sollte. Aber es gab natürlich Praktiken zu der Zeit, 89, 90, in denen sich andere Möglichkeiten angedeutet haben, an den runden Tischen, aber auch in den verschiedenen Bürgerforen. Also ich denke an die Mittel der direkten Demokratie, die da entwickelt wurden, dieses wirklich krasse Miteinandersprechen aller möglichen sozialen Schichten und so weiter. Das setzte alles ein und es gab eine wahnsinnige auch politische Selbstermächtigung der Bürgerinnen der DDR, wo ich Herr Hoffmann absolut zustimme, dass das ein wahnsinnig toller und glücklicher Moment auch war, auch für mich. Warum das nicht weiterging, darüber kann man lange streiten. Also es gibt diesen berühmten Zeitraum zwischen dem Mauerfall und der Wahl am 18. März, in der, man muss sich das mal vor Augen führen, auch die Erwartung, dass das Wahlergebnis so wird, wie es wurde, war ja bis zum Letzten nicht da. Ja? Also die SPD-Leute sind, glaube ich, am 18.03. früh aus dem Haus gegangen und haben gedacht, sie machen's. Also das war sehr überraschend und wie dieser Umschwung, und wenn man sich auch sozusagen Umfragen anschaut und die Stimmung anschaut, war das nicht abzusehen, dass das kommt. Es gab zu der Zeit, und das müsste man sich jetzt auch genauer angucken, natürlich massive Einflussnahme, Wahlkampfunterstützung und so weiter aus dem Westen.
Ich würde die Frage gerne weitergeben an Herrn Hoffmann. Tatsächlich ist es ja so, dass viele positive Ansätze vom Runden Tisch, die Verfassungskommission, die Bestrebung nach mehr Volksbeteiligung in dieser Verfassung nie umgesetzt worden ist. Leidet die Wiedervereinigung, Herr Hoffmann, nicht unter einem riesigen Geburtsfehler, wie ja nicht nur Frau Rosenfeld sagt?
Also zunächst einmal würde ich Frau Rosenfeld auch zustimmen darin, dass die friedliche Revolution auch mit einem Prozess der Selbstdemokratisierung auch in der DDR einherging. Und vor allem in Ost und West war am 9. November mit dem Mauerfall überhaupt nicht ersichtlich, wie die Reise weitergehen würde. Dass dann am Ende, 11 Monate später, die deutsche Einheit stehen würde, war für alle unabsehbar gewesen. Das zeigt eigentlich, welche Dynamik sich innerhalb dieser 11 Monate vollzogen hat, die sozusagen keiner am Anfang eigentlich überblicken konnte. Also insofern gilt es zunächst mal, diese Episode, auch wenn es nur ein knappes Jahr war, ernst zu nehmen als eigenständige Periode, die nicht nur als Übergang in die deutsche Einheit zu sehen ist. Die Frage, ob das sozusagen ein Geburtsfehler gewesen sei, die lässt sich sicher immer wieder neu diskutieren. In der Tat hat es auch später noch immer wieder Ansätze gegeben, beispielsweise über eine gemeinsame Verfassungsdiskussion, hier Brücken auch zu schlagen. Die Frage, ob sozusagen die Vereinigung nach dem Artikel 23 oder nach dem Artikel 146 stattfinden sollte. Also solche Debatten hat es auch nachfolgend gegeben. Möglicherweise hätte dadurch ein bisschen was hätte auffangen können, sozusagen an der Stimmung, die sich insbesondere in Ostdeutschland dann auch entwickelt hat. Aber sicher können wir da nicht sein.
Ich möchte es noch mal etwas zuspitzen, damit Sie sich nicht immer so ganz einig sind. Es ist doch tatsächlich so, dass die rückblickende Rede zur Einführung der D-Mark und zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland als alternativlos bezeichnet wird. Und in der Tat weiß ich nicht, was dagegen zu sagen wäre, wenn man sich einen Slogan von damals noch mal in Erinnerung ruft, der lautete, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Also in unseren Augen und in der medialen Vermittlung war es doch bitteschön das ostdeutsche Volk, das diesen Beitritt wollte, die D-Mark, die Westprodukte, alles das, was mit der Öffnung, mit der Freiheit, mit den Versprechungen des Westens verbunden war.
Ja, ich denke, es kommt sozusagen auf den Zeitpunkt an, zu dem man sozusagen diese Frage dann beantworten möchte. Das lässt sich ja auch sehr gut nachvollziehen, auch an den Slogan, die bei den Montagsdemonstrationen dann auch skandiert wurden. Also die Entwicklung von Wir sind das Volk zu Wir sind ein Volk kennzeichnet ja schon etwas diesen Entwicklungsprozess und der fand innerhalb weniger Wochen auch statt. Wie gesagt, die Frage der deutschen Einheit, die stellte sich am 9. November so in der Form noch nicht, aber der Druck wuchs dann natürlich auch mit der Zeit und insofern muss man sozusagen immer den Zeitpunkt festmachen, an dem man die Frage beantworten will, wann ist ein neuer Entscheidungsprozess oder ein neuer Handlungsrahmen gesetzt worden, auch durch die Demonstranten in Ostdeutschland.
Genau, und weil wir jetzt aber 30 Jahre weiter sind, handeln wir in dieser Sendung ein bisschen mehr auch von den Narrativen. Und ich würde Sie gerne fragen, Frau Rosenfeld, ob Sie so weit gehen würden wie andere Stimmen, die im Grunde sagen, der Osten sei kolonisiert worden vom Westen, übernommen. Occupy History lautet ein Projekt, an dem Sie auch mitwirken. Was liegt dieser These zugrunde?
Ich würde eigentlich gerne, darf ich noch zu der anderen Frage was sagen?
Na klar.
Zu der Alternativlosigkeit. Ich wollte auch gerne Ihnen den Gefallen tun, Herrn Hoffmann mal zu widersprechen. Und zwar mit der Wir sind ein Volk. Da gibt es aus Ihrem Hause eine tolle Sendung dazu. Dieser Spruch, wir sind ein Volk, ist nicht auf der Straße geprägt worden und ist auch noch nicht im Dezember aufgetaucht, sondern das war tatsächlich eine Erfindung der Redaktion der Bild-Zeitung und der Welt und des Berliner CDU-Öffentlichkeitsbeauftragten Peter Radunski, die diesen Begriff geprägt haben.
Das habe ich neulich auch wieder gelesen.
Ja, da gibt es eine tolle Sendung dazu. Die ist schon ein paar Jahre alt, wird wahrscheinlich von 2009 sein, kann man nachschauen. Aber das ist nur der eine Punkt. Zu der Alternativlosigkeit habe ich tatsächlich ein bisschen was zu sagen, weil mich das sehr wurmt, dieser Begriff. Ich beschäftige mich ja, wie Sie gesagt haben, viel mit der Revolution 89-90. Und was mich da besonders schockiert, ist, wie komplett die vergessen wurde und auch, dass immer wieder dieses Diktum auftaucht der Demokratieunfähigkeit der Ostdeutschen, ne? Dass sie demokratieunfähig wären. Und mich wurmt das besonders, weil es ja diese Revolution gab mit diesen ganzen, was ich schon erwähnt habe, mit diesen tollen Prozessen und demokratischen Formen, die da entwickelt wurden. Und dann kam diese Treuhand mit diesem Diktum der Alternativlosigkeit. Und ich finde das absolut tragisch und sehe auch die Reichweite dessen bis heute, dass sozusagen einer Bevölkerung, die gerade dieses Regime abgeschüttelt hat, die dann gewaltlos diese Transformation durchgenommen hat, die wurden dann quasi ab Währungsunion damit konfrontiert, dass jetzt eine neue Politik kam aus dem Westen, die ihnen sagte, damit sind wir vielleicht auch schon bei diesem Begriff der Kolonisierung, den ich allerdings so nicht verwenden würde, ja, aber jetzt sagen wir euch, wo es lang geht, denn es gibt keine Alternative. Nur ist es so, wenn es keine Alternative gibt, keine politischen Alternativen mehr gibt, gibt es auch keinen politischen Verhandlungsspielraum. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, sich demokratisch auseinanderzusetzen, sondern wenn es keine Alternative gibt, muss man eine Policy quasi nur noch umsetzen. Das finde ich sehr drastisch. Also, dass den Ostdeutschen das 1990 quasi direkt nach dieser Revolution gesagt wurde.
Also Herr Hoffmann, wie alternativlos war, was die Treuhand gemacht hat? Das böse Wort ist jetzt endlich gefallen. Sie forschen zur Treuhand. Und wie viel Spielräume hatte die Treuhand damals?
Es geht, glaube ich, bei der Beantwortung dieser Frage in der Tat um Handlungsspielräume und Zwangslagen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, als Alternative stand im Raum, dass man den Betrieben, den volkseigenen Betrieben, die privatisiert werden sollten, und das war sozusagen der Auftrag des Treuhandgesetzes, den die frei gewählte Volkskammer am 17. Juni 1990 geschlossen hatte, dass man denen mehr Zeit erkauft, dass man den Privatisierungsprozess streckt beispielsweise, und das war eine aktuelle Debatte Ende 1990 im Herbst, durch einen Schuldenschnitt. Die volkseigenen Betriebe hatten Altschulden aus der DDR-Zeit, aus der DDR-Planwirtschaft, die während der Planwirtschaft irrelevant waren, aber mit der Währungsumstellung 1:1 zu Buche schlugen und ihnen sozusagen den Hals zuschnürten, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Betriebe konnten diese Last nicht schultern und mussten sozusagen Insolvenz anmelden. Hier gab es also zeitgenössisch auch schon Diskussionen, ob angesichts dieser drohenden Schuldenlast nicht ein Schuldenschnitt erfolgen sollte. Also selbst Leute wie Kurt Biedenkopf, der spätere sächsische Ministerpräsident, hat das ins Gespräch gebracht. Nur innerhalb der CDU, von der Bundesregierung, insbesondere auch vom Bundeskanzler Helmut Kohl, wurde diese Debatte abgewürgt, weil vor der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 tunlichst eine Debatte über Schuldenschnitt, und damit wäre automatisch eine Debatte über Steuererhöhung auch verbunden gewesen, weil irgendjemand hätte diese Schulden zahlen müssen. Und das wäre in dem Fall der Steuerzahler, der gesamtdeutsche Steuerzahler gewesen. Das wollte man vermeiden. Und später, als es dann über die Verteilung der Lasten der deutschen Einheit ging, war das für viele Betriebe bereits zu spät gewesen. Weil zumindest hätte man hier eine Alternative durchaus haben können.
Naja, man kann das ja auch osteuropäisch vergleichen, ne? Da ist ja das wirklich seltsame Phänomen, dass die 5 neuen Bundesländer massive staatliche Unterstützung bis heute, Transferleistungen bekommen, und trotzdem wirtschaftlich schlechter dastehen als Polen, Slowenien und so weiter, die einen anderen Weg eingeschlagen haben. In Polen zum Beispiel war meines Erachtens erst so eine Schocktherapie angedacht nach diesem neoliberalen Modell. Da gab es so massive Proteste, die gab es im Osten natürlich auch, da wurden sie aber ignoriert. In Polen hat man darauf politisch reagiert. Und dann wurde dann Gradualismus eingeführt, der vergleichsweise sanfter sozusagen diese Umsetzung gemacht hat. Daraus ist dieses polnische sogenannte Wirtschaftswunder entstanden. In Slowenien lief es ähnlich. Ja. Da wurde die Bevölkerung in einem viel stärkeren Maße in die Diskussion zur Privatisierung einbezogen. Die Post-DDR, also die 5 neuen Länder, waren das Gebiet mit der höchsten Privatisierungsrate in Europa zu der Zeit, also höher als in Westdeutschland. Es stimmt also auch nicht, dass es nur darum ging, Ostdeutschland an Westdeutschland anzupassen, sondern es war tatsächlich ein Vorreiter in der Neoliberalisierung. Und das war natürlich ein politisches Projekt. Ja. Das war jetzt keine zwingende Notwendigkeit, sondern das waren, Sie haben das auch angesprochen, Diskussionen innerhalb der westdeutschen Eliten, wo es eine neoliberale Fraktion gab und aber auch andere Fraktionen gab. Die Wirtschaftsweisen zum Beispiel haben im Januar 1990 ein Gutachten angefertigt. Dafür plädierte ein Wirtschaftspluralismus über mehrere Jahre in der damals noch DDR zuzulassen, um den Übergang behutsamer zu gestalten. Also es gab durchaus Alternativen, die auf dieser Ebene politisch verhandelt wurden. Das war ein politischer Kampf, also eine ideologische Auseinandersetzung. Und auch innerhalb der DDR gab es natürlich Alternativvorschläge. Also es gab zum Beispiel in Sömmerda das sogenannte Sömmerda-Modell, das war der Robotron-Computerhersteller, die zum Beispiel so eine Art Aktienbeteiligung der Betriebsangehörigen vorgeschlagen haben, um an Entscheidungsprozessen teilhaben zu können, mitentscheiden zu können, wie das weitergeht. Da gab es zahlreiche Beispiele. Das ist alles tatsächlich aus meines Erachtens politischen, ideologischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, teilweise auch platt gemacht worden.
Herr Hoffmann.
Ja, da würde ich etwas Widerspruch vielleicht anmelden wollen. Zum einen ist interessant und sehr richtig der Verweis auf Transformationsprozesse in Osteuropa. In der Tat hat Polen zunächst mit einer Schocktherapie begonnen, hat das dann auch zurückgefahren, hat dann allerdings Instrumentarien eingesetzt, die der Bundesregierung oder die für Ostdeutschland nicht zur Verfügung standen, nämlich durch eine Geldabwertung. Das wäre nur in einem geschlossenen Kreislauf möglich gewesen. Und durch protektionistische Maßnahmen, auch diese Mittel standen sozusagen nicht zur Verfügung. Also wir haben sozusagen im Fall der DDR einen Sonderfall bei der Transformation von Wirtschaftssystemen und staatssozialistischen Systemen in Osteuropa, die also fundamentale Unterschiede ausweisen und dafür eben auch die Handlungsoptionen von vornherein eingeschränkt haben. Aber entscheidend scheint mir im Fall der DDR doch der massive Handlungsdruck gewesen zu sein, der einerseits eben aus dieser Währungsumstellung, der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion basierte und der Währungsumstellung im Kurs von 1:1, der einerseits eine Demokratisierung des Konsumverhaltens in Ostdeutschland auch ermöglichte, weil die DDR-Bürger dann erstmals mit der D-Mark auch Waren kaufen konnten, die sie vorher jahrzehntelang nicht oder nur mit harten Devisen kaufen konnten. Auf der anderen Seite schlug das eben negativ zu Buche für die ostdeutschen Betriebe, die nicht nur ihre Löhne und Gehälter plötzlich in D-Mark zahlen mussten, sondern die Altschulden sozusagen in D-Mark bilanzieren mussten und zudem die ihre Waren plötzlich in Osteuropa, da bestanden ja die wesentlichen Handelskontakte, auch zu D-Mark-Preisen, Westmarktpreisen verkaufen mussten und die dortigen Abnehmer sich plötzlich dann auch angesichts von alternativen Modellen in anderen westlichen Ländern umorientiert haben. Und von daher brachen dann auch Handelskontakte dann auch zwangsläufig dann auch zusammen. Also das sind sozusagen die Zwangslagen, denke ich mal, vor denen auch die Treuhandanstalt stand, auch die Politik, die sie also nur bedingt beeinflussen konnte. Die Währungsumstellung war eine politische Entscheidung gewesen, sie war keine ökonomische Entscheidung gewesen und die DDR-Bürger oder zahlreiche DDR-Bürger, jedenfalls bei Montagsdemonstrationen sehen wir das, haben das auch eingefordert. Eine Angleichung, eine Bewertung von D-Mark Ost, D-Mark West im Verhältnis 1:1. Alles andere wäre sozusagen nicht vermittelbar gewesen und hätte es sozusagen die Migrationsbewegung von Ost nach West weiter angefeuert. Das war auch ein Motiv für viele in Bonn in der Bundesregierung zu sagen, wir müssen das politisch so umsetzen, auch wenn es ökonomisch sehr wahrscheinlich fatale Folgen haben wird für die ostdeutschen Betriebe.
Naja, Sie haben das jetzt ein Wagnis genannt. Nun ist es so, dass die ganze Geschichte natürlich ein Wagnis war. Ne? Also der Fakt ist ja, das wissen Sie besser als ich, ne? Dass der Osten immer noch von Transferleistungen abhängig ist und so weiter. Die Kosten sind immens. Dazu kann ich nichts sagen, aber ich finde es zumindest prüfenswert oder auch erforschenswert, durchzuspielen oder sozusagen, bevor man sagt, das war alternativlos, sich auch anzugucken, was für Kosten hat das gehabt, und zwar ökonomischer, wie biografischer, wie soziologischer, sozialer und so weiter, politischer Natur, die wir jetzt vor uns haben, sehr, sehr deutlich vor uns haben. Und ist es wirklich das Beste, was es hätte sein können? Ist es das wirklich?
Ich kann da gerne mal einhaken und tatsächlich auch ein bisschen zurückgehen auf die kulturellen Grundlagen, über die wir ja reden wollen, auch bei der Frage Wiedervereinigung 30 Jahre danach. Hält die Freude an? Im Angesicht von zigtausend tatsächlich abgerissenen, gescheiterten Berufsbiografien im Osten, angesichts des riesigen Verlusts kultureller Errungenschaften in den Betrieben. Das waren ja nicht nur Arbeitsorte, das waren Orte sozialer Fürsorge, das waren Beziehungsorte, das waren Kulturorte. Angesichts der Wählerschaften, die sich zum Protest heute formieren und AfD wählen, muss man nicht doch zugeben, dass die Wiedervereinigung einigermaßen vermasselt worden ist, Herr Hoffmann?
Ich denke, das kommt darauf an, welche Maßstäbe man ansetzt. Ich würde eher zu einer differenzierten Antwort neigen wollen. Also vermasselt würde ich auf keinen Fall unterschreiben wollen. Letztendlich geht es sozusagen bei der Transformation der ostdeutschen Wirtschaft von der Plan- zur Marktwirtschaft im Wesentlichen auch um Verlusterfahrungen, die die Menschen gesammelt haben. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der Verlust des sozialen Umfeldes, auch Verlust kultureller Identität. Ich denke, das sind langanhaltende Folgewirkungen, die wir sehr wahrscheinlich alle in Deutschland lange Zeit komplett auch unterschätzt haben. Es geht, glaube ich, um den Verlust kultureller Identität bei vielen Betroffenen in Ostdeutschland, die zusammenhängen mit der Schließung, Massenschließung von Betrieben und mit der Massenarbeitslosigkeit in den 1990er Jahren.
Und kann die Kultur, Elske Rosenfeld, diese Lücke schließen, diese Verlusterfahrung in irgendeiner Art transformieren in neue Erzählungen? Was brauchen wir?
Ja, ich würde die Geschichte gar nicht so sehr aus der Perspektive des Verlustes oder der Opferschaft erzählen wollen, sondern auch als eine Geschichte einer unglaublichen Lebensleistung. Also da ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo tatsächlich auch die Kulturen eine Rolle spielen kann. Ja. Die Leute haben sich mit einem unglaublichen Rasanz und mit einem unglaublichen Engagement in dieses neue System eingebracht und sich da versucht einzufinden und anzupassen und auch sozusagen diesen revolutionären Esprit damit reinzunehmen, diese politische Selbstermächtigung, die ich schon erwähnt habe, und sind damit einfach immer wieder gegen eine Wand gefahren. Also das finde ich das Drastische. Es gab ja massivste Proteste. Das ist auch eine Sache, wo ich mir sehr wünschen würde, dass in der Geschichtsforschung, aber auch in der Kultur zugearbeitet wird, weil das ist auch eine Erfahrung, eine politische Erfahrung und eine politische Leistung, die nicht anerkannt wird. Das ist von 90 bis 94, also die größte Protestwelle seit der Novemberrevolution, betriebliche Protestwelle in der ehemaligen DDR, also in den 5 neuen Bundesländern gab. Das sind alles Dinge, wo die Leute sich nicht nur das neue System, sondern auch gleich noch die Auseinandersetzung mit diesem neuen System rapide angeeignet haben und da ihr Leben reingegeben haben, ihre Zeit reingegeben haben, ihre Erfahrung reingegeben haben. Und das wurde nicht gewürdigt, das hat zu nichts geführt. Und dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind, ist das Ende einer sehr, sehr langen Protestgeschichte im Osten, die einfach so bislang nicht gewürdigt und wahrgenommen worden ist und die jetzt uns so krass aufschlägt, wo sie in die rechte Richtung geht. Also auf die massive Weise. Natürlich gab es rechte Strömungen inner. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich denke, da muss eine andere Erzählkultur tatsächlich her für die Revolution 89-90, auch um die natürlich dieser wirklich blödsinnigen Aneignung durch die AfD zu entziehen. Und es muss auch eine andere Erzählkultur und Erinnerungskultur an die Nachwendezeit her und eine, die die Leute nicht nur als Opfer darstellt.
Apropos Anerkennung, jetzt käme von meiner Seite aus noch die Frage, was Sie jeweils von der anderen Seite als Argument überzeugend fanden. Bitte, Herr Hoffmann.
Ich denke, das Gespräch hat gezeigt, dass es notwendig ist, über verschiedene Perspektiven nachzudenken im Zusammenhang mit den Nachfolgen der deutschen Einheit. Das Kuriosum ist ja, je weiter wir uns von diesem historischen Ereignis wegbewegen, umso härter scheinen die Deutungskämpfe auch in der politischen Öffentlichkeit zu sein. Und hier unterschiedliche Perspektiven zu bieten, auch unter dem Diktum, dass es nicht darum geht, wer hat Recht, sondern dass es darum geht, verschiedene Perspektiven einzubringen und auch dem entgegenzulaufen, dass bestimmte Narrative festgezurrt werden auf eine Richtung. Also wir haben ja insbesondere auch bei diesen Nachwendeerfahrungen auch das Phänomen, dass solche Erfahrungen auch weitergetragen werden über Generationen hinweg an nachrückende Generationen, die keine unmittelbaren eigenen persönlichen Erfahrungen daran haben. Und um hier sozusagen Vorprägungen rauszunehmen, wäre es, glaube ich, notwendig, unterschiedliche Perspektiven in den Blick zu nehmen und das eben tunlichst zu vermeiden. Und ich denke, da hat das Gespräch, glaube ich, einen kleinen Beitrag, hoffe ich mal, mit leisten können.
Ja, also ich finde es sehr interessant. Ich finde auch, dass Sie mit Ihrer Forschung die jetzt, wir haben darüber vorhin gesprochen, gerade erst einsetzt zu dieser Treuhandgeschichte. Davon kann es einfach auch nicht genug geben. Also auch gerade diese Details, es ist natürlich eminent wichtig, dass diese, auch diese gefühligen Sachen in Bezug auf die Treuhand auch ausgefüllt werden mit Fakten, mit wirklich auch Daten und so weiter. Das hilft uns, glaube ich, allen sehr viel weiter. Und ich schätze das absolut, wenn dazu jetzt wissenschaftliche Forschung auch endlich inhaltlich betrieben wird. Und ich bin da sehr gespannt und freue mich auf alles, was aus Ihrem Hause auf uns zukommt und hoffentlich auch in die Gesellschaft hinein meinungsbildend und sozusagen Informationen hinausgibt, mit denen man dann arbeiten kann.
Das war die Streitkultur. Ich danke meinen Gästen, der Künstlerin Elske Rosenfeld und dem Historiker Dirk Hoffmann, der zur Geschichte der Treuhand forscht. Das Gespräch haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Hier folgt die Sendung Kultur heute und vom Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Karin Fischer.